Wir sind im Matthäus-Evangelium und ich bin dankbar, dass es möglich ist, einfach, dass wir diese Bücher von der ersten bis zur letzten Seite durcharbeiten. Und zwar, das hat folgenden Vorteil. Wenn man ein Buch jetzt wie das Matthäus-Evangelium ganz durcharbeitet, dann hat es diesen Vorteil, dass man keinem Thema ausweichen kann. Wir haben das letzte Mal gesehen, Scheidung, Wiederheirat, diesmal haben wir auch ein heißes Thema. Der Jesus ist einfach hingegangen, hat der Gemeinde alle diese Dinge vorgelegt. Und ich möchte nochmal zu bedenken geben, wir haben das Matthäus-Evangelium geschrieben unter mosaische Gesetz. Der Jesus hat das Gesetz noch nicht erfüllt, es gilt noch das mosaische Gesetz. Er redet aber hier schon zu der Gemeinde, aber jetzt muss man immer gucken, das haben wir das letzte Mal gesehen, was bestätigt die Apostellehre. Und von daher haben wir heute ein Thema, das auch nicht einfach ist, aber ich denke, es ist auch wichtig für die Praxis unseres eigenen Lebens. Ich lese uns Matthäus 5 ab 33 bis dann 37. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Man könnte jetzt hingehen und zum Beispiel, das machen auch viele, einfach in der Bibelarbeit über diese Dinge drüber gehen und einfach sagen, die Bibel verbietet hier Schwören aus. Aber das ist mir einfach zu wenig geistlich, sondern es ist viel wichtiger, dass man versteht, warum das Gott macht und was ist überhaupt ein Schwur. Wieso, wir tun immer so, wie wenn alles klar wäre, aber das ist gar nicht klar. Und von daher ist es sicher wichtig, dass wir das Schwören oder das Schwur von der Bibel her untersuchen. Was versteht die Bibel unter einem Schwur? Und was spielt der Schwur für eine Rolle? Der Schwur ist nämlich nicht negativ, sondern er wird bloß ein Mann und ein Mensch verboten in bestimmte Situationen. Und der Jesus sagt hier, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Und damit geht er hier wohl auf eine Praxis ein, die wir nicht kennen. Bei uns schwört niemand bei Jerusalem, bei uns schwört niemand beim Tempel, bei uns schwört niemand beim Altar, bei uns schwört niemand beim Brandopfer. Wisst ihr, wir haben hier schon jüdische Praxis. Also nochmals, wir sind im mosaischen Gesetz. Und der Jesus geht auf das ein. Und sagt, das nicht, ihr sollt überhaupt nicht schwören, aber jetzt müssen wir gucken. Wie ist es gemeint, auch für uns in der Praxis? Das Erste, was einmal wichtig ist, ist, was ist ein Schwur? Ein Schwur ist eigentlich nicht einfach zu erklären. Ein Schwur ist in der Regel unter der Verwendung einer Beteuerungsformel. Zum Beispiel im Bundestag sagen sie, falls sie überhaupt noch bei Gott schwören, so wahr mir Gott helfe. Hier wird praktisch etwas beteuert mit einer Formel, schon feierliches Versprechen. Manchmal ist aber auch die Beteuerung, dass ich die Wahrheit sage. Also das spielt hier auch eine Rolle. Und dann wird der höhere Instanz angerufen. Gott zum Beispiel oder eben wie hier in dem Fall Jerusalem oder der Tempel oder das Brandopfer oder der Opferaltar. Das steht da in Matthäus 23, 16 und Folgeverse, da kann man das nachgucken. Es kann auch mit einem Fluch verbunden sein. In der Welt ist der Eid so hoch angesehen, dass er strafrechtlich relativ hart bestraft wird. Und ich weiß noch, ich war, ja, war es vielleicht schon 10 Jahre oder 15 im Beruf. Und dann habe ich das erste Mal erlebt, wie ein Kunde, der ja schon für uns bekannt war, dass er kein Rechter war, also dass er ein schwieriger Mensch war, dann hat er uns erzählt, wie er ein Meineid geschworen hat. Ist er, und das war jetzt interessant, wie meine ungläubigen Bankkollegen und ich selber reagiert haben. Wir waren entsetzt. Wie kann man einen Meineid schwören? Ich weiß nicht, wie das heute ist, ob heute sich noch jemand entsetzen würde. Aber der Eid spielt eine ganz große Rolle. Es ist etwas, das biblisch große Rolle spielt. Wenn man uns die Parallelstelle mal anguckt, 3. Mose 19, 12. Also er spielt in der Bibel eine große Rolle und in der Welt. Aber in der Bibel spielt er eine andere Rolle wie in der Welt. Darum müssen wir die Schrift genau untersuchen. 3. Mose 19, 12, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Also jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und jetzt kommen wir schon in das biblische Denken rein. Sobald man hier zum Beispiel Gott ins Spiel bringt, man hat immer gesagt, oh, jetzt werden wir immer gottloser, die sagen nicht mehr, so wahr mir Gott helfe. Vielleicht ist es besser, wenn sie es nicht sagen, die Politiker, weil wenn sie nämlich lügen und da möchte ich die Hand nicht drehen, dann ist es vielleicht besser, sie sagen es gar nicht. Wisst ihr, wir sind ja keine christliche Nation mehr, sondern wir sind ein gottloses Volk. Und die Leute versprechen hier Dinge, was sie sowieso nicht tun. Oder mit Ausnahme natürlich. Aber hier sagt die Bibel klipp und klar, du sollst nicht falsch schwören, bei meinem Namen. Versteht ihr? Jetzt müssen wir mal gucken. Gott sagt, wenn du das tust, das ist brutal, dann wirst du meinen Namen entheiligen. Also beim Schwur geht's auch darum, wenn man bloß sagt, ich schwöre, das ist wie nix. Das war ja früher, also zu meiner Zeit gab's Leute, wo ich jung war, die haben das einfach so genommen, das war fast schon eine Formel. Wie wenn jemand ja, ja sagt, hat er gesagt, ich schwör's, gell, so dummes Geschwätz auf Deutsch gesagt. Aber das ist nicht gemeint hier in unserer Bibelstelle. In unserer Bibelstelle ist ein formeller Schwur gemeint, wo wirklich man sich hier auf eine höhere Instanz oder etwas Geistliches beruft. Hier war es zum Beispiel Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Und das ist auch 5. Mose 23, Vers 22 bis 24 relevant, wo einfach der Schwur ein Versprecher ist, wo Gott mit einbezogen wird. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde ablegst, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen, denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern und es würde eine Sünde für dich sein. Wenn du es aber unterlässt zu geloben, so ist es keine Sünde für dich. Was aber über deine Lippen gegangen ist, das sollst du halten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Bibel geht davon aus, wenn man dann schon schwört, und so war es auch im Alten Testament, dann darf man nicht falsch schwören. Das war schon im Alten Testament absolut verboten. Und in dem Moment, wie jemand das getan hat und sich nur auf Gott oder auf geistliche Dinge berufen hat, sagt die Bibel, hast du Gott praktisch entheiligt, du hast eine Form der Lästerung praktisch hier dir erlaubt. Und wir wissen ja, dass Gott den, der seinen Namen missbraucht, nicht ungestraft lassen wird. Wisst ihr? Und von daher, das war auch das, wo der uns das erzählt hat, dass er an Meineid geschworen hat. Wir waren geschockt, und zwar da war im Hinterkopf, jetzt wird er gestraft. Er ist auch untergegangen nachher. Das war interessant. Ist menschlich untergegangen. 4. Mose 30,3: Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder einen Eid schwört, womit er eine Verpflichtung auf seine Seele bindet. Versteht ihr? In dem Moment, wenn man schwört, bindet man eine Verpflichtung auf seine Seele. Wenn man die nicht hält, dann wird man gestraft. Das ist ein Schwur. Ein Schwur ist nicht eine Formel, in dem man einfach sagt, ich schwöre und da drei Finger hebt. Sondern da geht es um was ganz anderes. Er bindet eine Verpflichtung auf seine Seele, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern gemäß allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er handeln. Wisst ihr, und jetzt kommt etwas Interessantes. Wisst ihr, man muss mit der Bibel so umgehen, wie sie gemeint ist. Sie hat ja diese Teile. Also Schöpfungsordnung, das Grundsätzliche, vom 2. Mose 20. Ab 2. Mose 20 haben wir das Gesetz, bis Apostelgeschichte 1 endet. Dann haben wir die Gnadezeit, bis zur Wiederkunft Jesu. Dann kommt das tausendjährige Reich, dann kommt der Himmel. Und jetzt muss man einfach gucken, wie die Bibel diese Sache mit dem Schwörer eigentlich handhabt. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wir dürfen nicht sagen, Schwörer ist... Das ist zu billig. Wir müssen biblisch das untersuchen, was es meint. Und die Bibel sagt hier, Hebräer 6, 16, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, denn Menschen schwören ja bei einem Größeren. Und für sie ist der Eid das Ende allen Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Versteht ihr? Die Bibel sagt jetzt eine ganz einfache Aussage. Ich binde eine Verpflichtung auf meine Seele. Ich schwöre in der Regel beim Höheren. In der Regel, wenn ein Mensch schwört, der Höhere, wir haben heute nichts Höheres mehr, ist alles kaputt. In der Regel, wenn der Mensch beim Hören schwört, schwört er bei Gott in der Heidezeit. Und jetzt geht die Bibel einfach hin und sagt, es ist das Ende allen Widerspruchs. Das heißt, Man täuscht einen Menschen, wenn man schwört und nicht die Wahrheit sagt, weil es ist das Ende allen Widerspruchs, weil der Mensch davon ausgeht, ein Eid ist unter Anrufung Gottes, so dass man aus der Gottesfurcht raus es nicht wagt, hier die Unwahrheit zu sagen. Das ist ein Eid. Und genau das Gegenteil ist, wenn jemand verderbt ist, wie jetzt mein Kunde, das war dem völlig egal, der hat mein Eid geschworen. Und gleichzeitig sagt die Bibel, es ist eine Form von Bürgschaft. Man hat hier einfach eine menschliche Vorstellung. Es ist eine Form von Bürgschaft. Ich bin die Verpflichtung auf meine Seele, es ist eine Form von Bürgschaft. Und ich denke, das ist was ganz Einfaches. Es ist so, dass man einen Widerspruch, dass man also praktisch die Wahrheit so in den Raum stellt, dass sie 100% ist, dass sie praktisch unantastbar ist. Ist ja, wenn man sich das jetzt anguckt, dann muss man Hebräer 6,13 davor lesen. Dort steht, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und jetzt kommen wir plötzlich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wir müssen uns jetzt einfach vergegenwärtigen, wenn wir über Schwöre reden, da kann man nur ein bisschen gucken, was hier angewiesen ist, dann muss man das untersuchen. Gott selber schwört. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar, Gott schwört bei sich selbst, letzte Instanz. Wenn Gott etwas schwört, dann ist es 100%. Jetzt frage ich mal ganz dumm. Jetzt gehst du zu den Gläubigen und sagst, die Verheißungen und die Dinge, die Gott sagt, wo er dabei geschworen hat, die sind unantastbar. Und jetzt frage mal die Gläubigen, was das ist. Und dann stellst du plötzlich fest, dass da kein Mensch sich darüber Gedanken macht und gar nicht nachstudiert. Ist aber ganz wichtig. Wenn Gott geschworen hat, dann ist es tatsächlich so, wie ein Schwur ist von der Sache her. Dann ist es absolut unantastbar. Wir kommen nachher drauf, warum wir nicht schwören sollen. Oder wie das geht bei uns. Aber bei Gott ist ein Schwur zuerst mal normal. Ich möchte es betonen. Wenn Gott schwört, dann ist es normal. Dann ist es richtig, weil Gott nicht lügen kann, sagt die Bibel. Wir sollen zum Beispiel nicht schwören, weil wir Lügner sind. Versteht ihr? Die Bibel weiß, dass wir Lügner sind. Man darf nicht so ein frommes Theater spielen, als würde der Gläubige nicht lügen. Stimmt einfach nicht. Hat jemand mal ausgerechnet, also mal nicht der Nichtgläubige, dass ein Mensch im Schnitt im Tag 200 Mal lügt. Müsst ihr euch mal vorstellen. 200 Mal. Ich sage mal, als Gläubiger gilt die Zahl sicher nicht. Aber man muss es einfach sagen. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Und das sagt er im Brief an die Gläubigen. Nur Gott ist wahrhaftig. Und wenn er schwört, ist es in Ordnung. Jetzt ist mir auch klar, ich greife jetzt mal vor, jetzt ist mir klar, warum Gott sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören, weil er weiß, dass wir Lügner sind. Und damit bewahrt er uns. Das Verbot ist auch ein Bewahren. 1. Mose 22,16. Wenn wir uns einfach ein paar Stellen angucken, um zu verstehen, wie Gott denkt und wie er handelt. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, wenn du dies getan und deinen Sohn, den einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker, Heidevölker eigentlich, der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Und zwar, wir müssen jetzt zwei Dinge unterscheiden. Einmal der Schwur bei uns Menschen, von dem die Bibel sagt, eigentlich verbietet Gott den formellen Schwur. Wir müssen nachher mal gucken. Da gibt es so ein paar praktische Dinge, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Aber der formelle Schwur verbietet die Bibel eindeutig. Aber, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Darum ist auch der Schwur wichtig in der Bibel. Wenn Gott etwas schwört, dann passiert es 100%. Wisst ihr, überlegt einmal. Gott hat Abraham geschworen, einem 99-Jährigen, du bekommst mit einem 90-Jährigen Kind und mit diesem Kind wird etwas geschehen. Ich habe vorher die 1. Mose 22 Stelle gelesen, er sagt, aus diesem Kind wird ein Volk werden und wird eine Masse von Menschen werden, wie Sand am Meer. Warum war er dann bereit, das Messer zu ziehen und seinen Sohn abzustechen, wo er auf dem Altar lag. War er ja bereit. Weil er, und das steht dann im Hebräer bei den Glaubenszeugen, weil er ganz klar geglaubt hat, wenn Gott schwört, du kriegst so viele Kinder, dann kriegt er die Kinder. Und er war 100% sicher, wenn er das Kind getötet hätte, hätte es Gott auferweckt, so steht es in der Bibel. Wisst ihr, der hat so 100% an den Schwur Gottes geglaubt, dass er sein Leben drauf gebaut hat und seine Existenz und seine ganze Verheißung und alles. Wisst ihr, und darum ist mir es wichtig, dass man den Schwur biblisch betrachtet. Nämlich alle Stellen, wo die Bibel einen Schwur ausspricht, die müssen wir ganz genau gleich betrachten. Die sind von Gott her nicht verhandelbar. Und dann steht in Jesaja 45, 23, ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen werden wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Also er schwört bezüglich dessen, dass vom Herr Jesus sich jedes Knie beugen wird. Und er schwört letztendlich ganz klar, dass die Erlösung geschehen wird. Das sieht man nur weiter, wenn man zum Beispiel die Landesverheißungen anguckt. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Das kommen heute Gläubige und sagen so locker, na, nach unserer Erkenntnis ist einfach so, das Land gehört nicht Israel, sondern diese Verheißungen spielen alle keine Rolle mehr. 1. Mose 26, 3. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und will deinem Samen das ganze Land geben und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Heidenvölker der Erde. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, wenn es um Schwur geht. Gott hat geschworen, dass er Israel zum riesen Volk macht und er hat geschworen, dass sie dieses Land bekommen. An der anderen Stelle steht in der Bibel, dass dieses Land nämlich gar nicht Israel gehört, sondern Gott ist sein Land. Und er gibt es, wem er will und er gibt es Israel. Wisst ihr, und damit ist jede politische Diskussion und jede geistliche Diskussion über Israels Rolle beendet. Das ist das auserwählte Volk und das Land gehört ihm aus. Da kann man nicht drüber verhandeln. Wisst ihr, es ist interessant, dass jeder israelische Politiker, der bisher Land verschenkt hat oder das aufgegeben hat, hinweggetan wurde. Schau, interessant. Und jeder, der für das Land gekämpft hat und für die biblische Verheißungen, der ist eigentlich geblieben. Wisst ihr, das ist hochinteressant. Und weil jetzt zur Zeit ist ja eine totale Verlästerung vom amerikanischen Präsidenten. Über den Mann kann man denken, wie man will. Aber er ist der Einzige, der bisher den Mut hatte, alle anderen sind ja Feiglinge, der bisher den Mut hatte, sein Versprechen wahrzumachen und erklärt, dass Jerusalem letztendlich Hauptstadt Israels ist. Wisst ihr? Und damit ist der Segen Gottes auf ihm. Kannst du überhaupt nicht verhindern. Wisst ihr, da kann der noch so sein, wie er will, aber er hat jetzt etwas getan, was die Deutschen auch getan haben. Das wissen die wenigsten. Adenauer und Strauß haben 1957 Israel nicht nur Waffen geliefert, sondern sie haben sogar der Amerikaner zurückgedrängt und haben sich geweigert, als der Amerikaner verlangt hat, dass man Israel die Zahlungen einstellt, hat sich Adenauer geweigert, die Zahlungen einzustellen. Strauß hat ihnen heimlich dann noch Waffen geliefert. Man sagt, für 300 Millionen D-Mark, das wären jetzt Milliarden. Und durch das konnte Israel, der Suezkrieg, konnte sie dort überleben, überwinden und haben dann letztendlich triumphiert und dann im Sechstagekrieg erst recht. Und ich bin überzeugt, dass das der Grund ist, warum wir Wirtschaftswunder bekommen haben. Wir glauben immer, das Wirtschaftswunder kam, weil wir zerbombt waren und weil wir so fleißig waren. Entschuldigung, die Engländer waren genauso zerbombt, die Russen waren genauso zerbombt, die anderen Länder waren alle zerbombt. Warum haben die kein Wirtschaftswunder gehabt? Wisst ihr, wenn du den Augapfel Gottes Israel ertastest, dann kriegst du ein Problem. Und Deutschland hat sich dazu gestellt. Jetzt gehen wir hier und stimmen dagegen. Damit sind wir auf dem absteigenden Ast, damit gehen wir unter. Wisst ihr, das ist ein großes Problem. Gott hat geschworen. Er hat hier geschworen und sagt, dieses Land kriegst du. 2. Mose 32, 13. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne im Himmel Und dieses ganze Land, das ich versprochen hatte, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Versteht ihr? Jetzt kommen die Calvinisten und sagen zum Beispiel, die Kirche hat alles übernommen, Israel hat keine Zukunft. Entschuldigung, da muss man ja biblisch schon fast, ich sag's mal so, vernagelt sein, dass man hier diese Bibelstelle hinweg tut. Wisst ihr, Gott ist doch nicht wie wir. Wisst ihr, wir sind Schwätzer. Der Mensch sagt was und oft weißt du, oft lange Zeit später nicht einmal, dass du das gesagt hast. Wenn Gott was sagt und noch schwört bei sich selber, dann ist das für alle Ewigkeiten amtlich. Steht da, das Land gehört Israel, das ist amtlich. Da gibt's nichts zu deuteln. Weil ich sag's mal vorsichtig, ich würde es nicht riskieren, bei Dingen, wo Gott einen Schwur geschworen hat, bei sich selbst, da würde ich es also nicht riskieren, hier hinzugehen und, meine eigene Theologie zu basteln, eigene Meinungen zu haben, da wäre ich immer vorsichtig. Immer wenn Gott schwört, dann meint er es ernster als ernst. 5. Mose 7, Vers 8. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Und jetzt sagt er, und daran erkennst du, dass er der wahre Gott ist. Wisst ihr, das sind Dinge, ich sag's einmal vorsichtig, darum ist mir das wichtig. Gott schwört auch. Ich möchte es nochmal betonen. Ich bin überzeugt, dass das der Grund ist. Weil Gott die Wahrheit ist. Wenn er schwört, dann ist es amtlich. 1000-prozentig. Weil er weiß, wie schwach wir sind. Dass wir im Prinzip eine Lügennatur haben. Verbietet uns das Schwören, dass wir nicht ins Gericht kommen. Das ist die reine Gnade, dass Gott das verbietet. Versteht ihr? Wir müssen nachher nochmal das näher so untersuchen. Und zwar, ich lese weiter. 5. Mose 9, 5. Denn nicht um deiner Gerechtigkeit, um deines aufrichtigen Herzens willen, kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen. Sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr, dein Gott, diese Heidenvölker aus ihrem Besitz. Und damit er das Wort aufrecht erhalte, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir haben es doch völlig leicht. 1948 ist der Staat Israel gegründet worden. Für uns ist das doch nichts Besonderes mehr, da ist er ja. 67 wurde Jerusalem zurückerobert, die ganzen Kriege, 73, Yom Kippur-Krieg. Israel hat immer gegen riesige Übermächte gewonnen, das ist völlig nicht erklärbar. Und jetzt haben wir halt hier einen entscheidenden Punkt und das, denke ich, ist etwas, wo man einfach biblisch ganz sachlich und nüchtern sein muss. Gott kämpft hier für dieses Volk aufgrund eines Schwures. Versteht ihr? Da kann ein Mensch sich, der gläubig ist, niemals dagegen stellen. Da muss er immer mitgehen. 5. Mose 11, 21. Damit du und deine Kinder lange leben in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er ihnen es geben werde, solange der Himmel über der Erde steht. Wisst ihr, wie lange die Verheißung gilt? Solange der Himmel da ist. Wisst ihr, wie kann man dann auf die Idee kommen und sagen, Israel hat keine Zukunft? Entschuldigung, da bleibt mir die Spucke weg. Da muss ich sagen, Leute, die Bibel ist doch kein Märchenbuch. Versteht ihr? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Gott geschworen hat. Da wird die ganze Zeit, er hat nämlich nur ein zweites geschworen, dass der Jesus Priester nach der Weise Melchisedeks ist. Das sind die zwei großen Dinge, wo er geschworen hat. Sei Volk Israel und die Erlösung durch Jesus Christus. Wisst ihr, und da ist Gott hingegangen. Das war ihm so wichtig. Das ist keine Verheißung wie jede andere. Ist er hingegangen, hat bei sich selber geschworen. Und da müssen wir aufpassen, was wir tun. Wisst ihr, jetzt müssen wir lernen, selber nicht zu schwören, uns aber auf den Schwur Gottes 100% zu verlassen, dass es funktioniert. Nämlich genauso wie das bei Israel funktioniert hat, funktioniert es auch bei der Erlösung. Wir werden das sehen. 5. Mose 28, 9. Und zwar, der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er es dir geschworen hat. Er hat am David geschworen. Er hat also alle denen Leute, mit denen er zu tun hatte, hat er geschworen. Und sein letzter Schwur, wir werden die Schwüre noch angucken, die waren von letzter Bedeutung. Wisst ihr, und jetzt kommt das Wichtige. Wir sollen nicht schwören, sondern, mir geht es ja schon darum, das praktisch zu handhaben, sondern wir sollen hingehen und wenn man den Menschen jetzt etwas bestätigt, ich kann jetzt zu einem Menschen nicht sagen, ich schwöre dir, dass die Erlösung stimmt. Völliger Unsinn. sondern ich gehe hin und sage den Menschen, ich garantiere dir, dass die Erlösung stimmt, weil der dreimal heilige Gott bei sich selber geschworen hat, dass es funktioniert. Dann sage ich, willst du wissen, an was du sehen kannst, dass Gott seinen Schwur hält, dann guckt das Volk Israel an. Wisst ihr, guckt mal, wie lange war Israel zerstreut. Es ist unmöglich, dass ein Volk sich hier erhält. Das geht nicht. Wisst ihr? Und die haben gewusst, dass sie zurückkommen. Aber jeder Hochzeit bei allem wird gesagt, nächstes Jahr in Jerusalem. Wisst ihr, die haben das gewusst. Das auserwählte Volk hat das gewusst. Und dann holt Gott Israel zurück. Es war ausgeschlossen, dass Israel zurückkehrt. Und das Interessante war, es gab Prediger, die haben das gewusst. Es gab zum Beispiel einen Mann, der ist bei uns nicht so bekannt. Er kommt von der Freie Evangelische Gemeinde, der heißt Busermann. Der hat klipp und klar prophezeit, bevor er gestorben ist, der ist 44 gestorben, hat er prophezeit, dass Israel jetzt einen Staat gründen wird. Das gewusst. Die haben der Bibel geglaubt. Die haben gewusst, jetzt langsam. Und dann Psalm 89, 4 und 5. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Auserwählten, habe meinem Knecht David geschworen, auf ewig will ich deinen Samen fest gründen und für alle Geschlechter deinen Thron bauen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wenn es um den Schwur bei David geht, geht es in der Regel prophetisch um den Schwur Jesu. Da geht es darum, was der Herr Jesus betrifft. Wisst ihr, und jetzt Gott geht ganz radikal vor. So radikal, wisst ihr, wir lesen die Bibel einfach zu menschlich. Gott geht so radikal vor, Psalm 89, 36, da bleibt mir die Luft weg. Er sagt hier, einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Sein Same soll ewig bleiben. Und sein Thron, nämlich wo der Jesus, der Messias, drauf sitzt, wie die Sonne vor mir. Gott geht so weit voraus, dass er sagt, und das ist ungeheuer, bei seiner Heiligkeit schwört er, ich werde David niemals belügen. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Selbst wenn du jetzt in deiner Schwachheit zweifelst, aber dem, was die Bibel sagt, musst vorsichtig sein. Muss vorsichtig sein. Wisst ihr, man kann über Dinge diskutieren. Über den Zeitpunkt der Entrückung, man kann diskutieren, was man essen darf, man kann über die Kleidervorschriften, über manche Dinge kann man diskutieren. Aber bei den Dingen, wo Gott geschworen hat, kann man nicht diskutieren. Wisst ihr, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann erwartet Gott, dass wir ihn so ernst nehmen, dass wir bei all den Stellen, wo er geschworen hat, uns radikal unterwerfen, kostet es, was es will. Wisst ihr, das ist der entscheidende Grund. Kostet es, was es will, das spielt überhaupt keine Rolle. Und hier kommen wir jetzt zu dem Punkt des Schwurs. Und wenn ich nicht schwöre soll und will dann, dass ein anderer, ich greife jetzt schon mal vor, dass ein anderer das sieht, dann müssen wir das eben so machen, dass wir dem anderen klar machen. Ich kann nicht schwören, weil ich bin ein schwacher Mensch. Ich könnte dich ja anlügen, ich könnte dich ja täuschen, ich könnte ja schwach wäre. Aber Gott hat es bestätigt, er hat bei sich selber geschworen, er kann nicht lügen. Er hat bei seiner Heiligkeit geschworen, er hat den Patriarchen geschworen, er hat in der Bibel geschworen und es wird 100% geschehen. Psalm 132, 11. Der Herr hat David in Wahrheit geschworen. Davon wird er nicht abgehen. Einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen, nämlich der Herr Jesus. Ist ja. Und wenn es um die Person Jesu geht, hat Gott geschworen. Und da müssen wir in heiliger Ehrfurcht uns beugen. Aber auch wenn es ums Volk Israel geht, müssen wir sehen, hat Gott geschworen. Und da kann man nicht spielen. Habt ihr vorher gelesen, was die Bibel sagt? Dieses Volk wird in der Weise erhalten bleiben. Und jetzt kommen die Leute, das kommt aus Kreisen, die, naja, ich weiß nicht, was die denken. Die sagen zum Beispiel, Israel, das sind keine Juden, das sind nicht Kassare, das sind nicht bekehrte Seldschuker, also Türker, die sich bekehrt haben und das Judentum angenommen haben. Völliger Unsinn. Ja, aber jetzt kommen die und sagen, ja, die greifen mich zum Beispiel an und sagen, weil ich stelle mich auf der Schwur Gottes, die greifen mich an und sagen, ja, du bist ja nicht einmal in der Lage, die zweite Möglichkeit uns zu zeigen. Ja, Entschuldigung, soll ich etwas, wo Gott geschworen hat, in Frage stellen und ihnen einen völligen Unsinn erklären und sage, die Möglichkeit gibt's auch? Versteht ihr? Wenn wir wirklich gläubig sind, wenn wir wirklich Gott glauben, dann stellen wir uns auf seinen Schwur und sagen, es ist amtlich, da ist kein Millimeter. Kein Millimeter, was hier passieren könnte. Und da gehört auch Jesaja 54,9 dazu. Das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig sein werde, noch dich schelten werde. Die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade, da steht Bundesgnade, wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erlöser. Das sagt er für den Überrest des Volkes Israel. Wisst ihr, ich habe es jetzt so ausführlich auch gemacht, ich wollte einfach betonen, dort wo Gott geschworen hat, da müssen wir aufpassen, da können wir nicht rumdiskutieren. Geschwister, über zwei Dinge können wir nie diskutieren. Über das Volk Israel und über die große Erlösung, die der Herr Jesus darstellt. Das ist ja der Totalschwur. Also Israel ist nur klein im Vergleich zu dem, was Gott geschworen hat, bezüglich vom Herr Jesus. Psalm 110,4. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Jetzt muss man fragen, was heißt das? Gott hat geschworen, bis in Ewigkeit hinein ist dieses Priestertum Jesu nach der Weise Melchisedeks. Was hat Melchisedek getan? Er bringt Brot und Wein, das ist das Bild. Das vergossene Blut, der gebrochene Leib, das vollkommene Opfer. Und das ist das, wo Gott geschworen hat. Gott hat geschworen beim vollkommenen Opfer. Versteht ihr? Du darfst am Sonntagmorgen, wenn das Abendmahl rumgeht, nie einen Millimeter zweifeln, dass das Blut vollständig jede Sünde hinwegwischt. Du darfst nie zweifeln, dass der gebrochene Leib deine Sündenatur bricht. Gott hat geschworen. Er hat geschworen, dass Brot und Wein funktioniert. Das ist nämlich die Priesterschaft Melchisedeks. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob die Bibel irgendeine Aussage macht oder ob Gott schwört. Wenn Gott schwört, ist das Ende allen Widerspruchs. Es gibt nicht einen Millimeter Möglichkeit, dass nicht funktioniert. Versteht ihr? Wer das immer kaputt macht, sind wir mit unserem Unglauben. Wir glauben Gott nicht. Ich sage es nicht gern, aber ist euch klar, das ist schon eine Form von Lästerung, wenn wir Gott nicht glauben. Wo er geschworen hat. Ich mache einen Vorschlag beim Bibellesen. Wenn er das Wort schwören, Schwur und bei Gott oder wenn er bei sich selber schwört, lest, guckt es euch genau an. Wisst ihr, weil hier hast du etwas, das letztendlich eine andere Ebene ist. Es ist nicht mehr die Ebene auch des Glaubens. Ich sage es ausdrücklich, ist nicht mehr die Ebene des Glaubens, sondern ist die Ebene der Tatsache. Es ist ein Unterschied, ob ich was glaube oder ob es eine Tatsache ist. Wisst ihr, und jetzt kommt etwas, das ist jetzt für uns vorbei, aber Jeremia 49, Vers 13 sagt er, denn ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, dass Bozra zum Entsetzen, zum Hohn, zur Verwüstung und zum Fluch werden soll. Ja, alle ihre Städte sollen zur ewigen Trümmer Städte werden, gell? Wenn Gott dann einmal ein Volk verflucht, jetzt müsst ihr mal gucken, was er zum Beispiel sagt über das Volk Israel. Gesegnet ist, wer dich segnet, verflucht ist, wer dir flucht. Wisst ihr? Und dann wäre ich sehr, sehr vorsichtig, was ich tun würde, auch bezüglich dieser Dinge. Wisst ihr? Und wenn dann die Politiker hier vorgehen, man nimmt das alles so und akzeptiert es. Wisst ihr, wir sind zurzeit unterm Gericht, wir sind zurzeit unterm Fallbeil. Wir stellen uns gegen Israel und damit sind wir erledigt. Und ausgerechnet das Volk, das 6 Millionen Juden umgebracht hat. Versteht ihr, da gibt es keinen Spaß. Wisst ihr, von daher, Amos 4,2. Gott, der Herr, hat bei seiner Heiligkeit geschworen. Siehe, es kommen Tage über euch, da man euch am Haken wegschleppen wird und eure Nachkommen an Fischer angeln. Er erklärt, und schwört Israel, dass sie, wenn sie Gott nicht glauben, letztendlich unters Gericht gehen werden. Er hat auch Israel geschworen und hat ihnen klipp und klar das gesagt, was ihnen passieren wird. Und wenn ihr das wissen wollt, was das ist, dann müsst ihr 5. Mose 27 und 28 lesen, die Flüche, die dann 100% eintreffen werden. Und jetzt kommt ein Eid, der mit einem Fluch verbunden ist. Gott schwört ihnen, wenn ihr nicht, und da sind wir jetzt an dem Punkt, wenn sie Gott nicht dienen wollen, die Erlösung auch nicht annehmen wollen, dann werdet ihr schon vorher, dass dann im Endeffekt sie untergehen werden. Der hat ja auch die Kundschafter, ihr wisst es, könnt ihr in 4. Mose 14,30 nachlesen, er hat ihnen ja geschworen, dass sie nicht ins Land kommen, außer Kaleb und Josua. Wisst ihr, und Gott hat seine Schwüre immer eingehalten. Das ist eben der Unterschied. Wisst ihr, und Gott schützt ja uns, indem er uns nicht schwören lässt, indem er weiß, wie schwach wir sind und dass wir letztendlich von daher nicht ernst zu nehmen sind. Gell, das, was man gern sagt, als Silvester, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das kommt von unserer Lügennatur. So ist der Mensch. Wisst ihr, weil das Gott weiß, sagt er, schwöre nicht. Wisst ihr, wenn Gott ein Verbot gibt, dann ist das nicht Willkür, sondern dann schützt er uns. Und durch das Verbot des Schwörens schützt er uns. Jetzt gibt er uns aber dagegen, darum habe ich das auch so gegenübergestellt, jetzt gibt er uns dafür einen Schwur bei sich. Jetzt können wir 100% den Menschen bezeugen und sagen, es ist 1000%, das wird passieren, du siehst es am Schwur. Du kannst jetzt hingehen und sagen, guck her, ethnologisch ist es unmöglich, dass das geschieht, was bei Israel passiert ist. Dass ein Volk hier ausgelöscht wird, 70 nach Christus, 133 nach Christus, der Bar Kochba aufstand, zertrümmert, zerstört, in alle Winde zerstreut, Jerusalem Erdboden gleich gemacht, wird römische Stadt. Und das kann man sich nicht vorstellen. Und die werden in alle Winde zerstreut, irre drum, als verachtetes, verfolgtes Volk. Und dann plötzlich, als die Zeit erfüllt war, so als die Zeit erfüllt war, ist da Jesus gekommen. Und als die Zeit wieder erfüllt war, löst Gott alle seine Verheißungen neu und gründet den Staat Israel. Das gibt es nicht. Das ist unmöglich. Sogar die hebräische Sprache, Ivrit, wird neu lebendig. Hat es noch nie gegeben, dass die Sprache wieder, die Jahrtausende weg war, plötzlich wieder kommt. Das ist unsinnig, was da passiert. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also unsinnig im Sinn von nicht vorstellbar. Das kommt bloß, weil Gott das alles geschworen hat. Jetzt kommen wir, müssen aufpassen, dass wir nicht hier falsche Haltung einnehmen. Ich wollte es vorab zeigen. Gott schwört und diese Schwüre sind vollkommen sauber. Merkt ihr jetzt den Unterschied? Was ist ein Schwur für uns wert im Vergleich zu dem, was Gott tut? Wisst ihr, was wert ist? Nix. Darum sagt Gott, er schwört, nicht wir. Daniel 9,11. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten, ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme hat nicht hören wollen. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht. Und das ist nicht nur Daniel, sondern das ist 5. Mose 27 und 28. Wisst ihr, jetzt muss man einfach gucken, wie Gott denkt. Und er sagt jetzt, Hebräer 3,11, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Es ist jetzt dramatisch, er hat geschworen, sie sind nicht in seine Ruhe eingegangen, weil er nämlich etwas hatte, das tausendmal besser ist, wie das mosaische Gesetz und der Ungehorsam Israels. Da hat er geschworen, dass das nicht funktioniert. Aber das, was er geschworen hat, dass es funktioniert, nämlich Melchisedek, das neue Priestertum Jesu Christi, das funktioniert. Wie gesagt, jetzt müssen wir einfach biblisch denken und sagen, was hat Gott gesagt, das nicht funktioniert. Zu mir kommen Leute und sagen, ich soll Teile vom mosaischen Gesetz halten, muss ich sagen, Entschuldigung. Christus ist das Ende des Gesetzes. Ich bin im Gesetz gestorben, mit dem Leib Christi. Als ich wiedergeboren wurde, bin ich tot gewesen fürs Gesetz. Gott hat geschworen, dass es nicht funktioniert. Er hat aber geschworen, dass andere funktioniert, die vollkommene Erlösung. Wisst ihr, da muss ich sagen, Gläubiger, warum gibst du dich mit Dingen ab, wo die Bibel sagt, Gott hat geschworen, dass es nicht funktioniert? Warum gibst du dich nicht mit Dingen ab, die 100% sind, weil Gott geschworen hat, dass sie funktionieren? So müssen wir denken. So müssen wir auch die Menschen das erklären. Aber das ist halt das Problem. Wir sind von unserer Sündenatur verderbter, als wir eigentlich denken. Ich denke, da ist mehr kaputt, als man überhaupt ahnt. 16,8, Bild auf die Erlösung. Als ich nun an dir vorüberging und dich da sah, sieh, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Im Hebräischen steht Et, das gleiche wie im Griechischen Kairos, nämlich der Zeitpunkt, wo Gott handelt. die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich, bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch, machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Dann erklärte er, badet ihn mit Wasser, in dem Fall Jerusalem, er badet es mit Wasser, wusch das Blut ab, salbte es mit Öl, bekleidete es, legte ihm weiße Kleider an. Und da ist wieder das, wenn Gott schwört, dann funktioniert die Erlösung vollständig. Wenn aber Gott schwört, wenn du den anderen Weg gehst, dann wirst du genauso untergehen, dann funktioniert das. Wisst ihr, wir haben uns angewöhnt, dass wir die Bibel beurteilen, wie wir denken. Nach unserem Gefühl, nach unserer Erfahrung. Die gilt nicht. Es gilt nur der Schwur. Wisst ihr, und ich muss ganz ehrlich sagen, im Prinzip, wenn ich das nächste Mal wieder bei 1. Mose anfange, dann mache ich mir einen Zettel oder ein Vokabelheft und dann schreibe ich jede Stelle rein, wo Gott geschworen hat. Weil die Stelle, wo Gott geschworen hat, da darf nicht einmal der Hauch von Unglaube aufkommen oder überhaupt die Möglichkeit, dass es nicht funktionieren könnte. Das ist amtlich. Im Gegensatz zu uns. Im Alten Testament ist aber dann so gesagt, Gott hat, warum hat er das gemacht? Weil die Erlösung noch nicht da war, darum haben auch Menschen im Alten Testament schwören dürfen. Wisst ihr, das ist doch interessant. Im Alten Testament darf man schwören. Der Alte ist gesagt, so heißt ja unser Text. Du darfst schwören, du sollst schwören, du darfst bloß kein Meineid schwören. Wisst ihr, du musst dir ja schon überlegen, warum durfte Abraham schwören, warum durfte die schwören und ich darf nicht? Ist ganz einfach. Abraham gehört zum Alten Bund, ich gehöre zum Neuen Bund. Und im Neuen Bund ist das alles anders. 1. Mose 24, 3. Dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels, er schwört bei Gott, und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter. Also er lässt hier sein Knecht schwören. Und Gott ist hier eindeutig. Er verbietet im Alten Testament das Schwören nicht. Versteht ihr jetzt auch, dass ich die Bibel unterscheiden muss? Wenn du die Bibel nicht unterscheidest, einfach Bibelstelle rausnimmst, dann kommt nur ein Wirrwarr zustande. Du musst ganz scharf unterscheiden, geistlich, was ist alter Bund, was ist neuer Bund. Und im alten Bund war es ganz normal, dass man geschworen hat. 5. Mose 6, 13. Sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen schwören. Also im Alten Testament war sogar ein Gebot. Du sollst schwören. Wisst ihr, du sollst schwören. Das hat Gott gewollt. Aber es ist doch interessant, bei uns sagt der Herr Jesus, der ja das Alte Testament auslegt für uns, sagt er klipp und klar zu der Gemeinde, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Wisst ihr, jetzt kann man das nicht einfach übergehen. Jetzt muss man überlegen, warum Gott selber schwört, weil er absolute Wahrheit ist, alles was er sagt, trifft ein. Im Alten Testament war noch keine Erlösung. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Patriarchen teilweise gelogen haben. Da könnte man sagen, die haben ja gelogen. Er sagt, das ist meine Schwester, dabei ist seine Frau. Das ist alttestamentlich. Alttestamentlich hatte die keine Erlösung. Und da siehst du erst, was das für eine gigantische Tatsache ist, dass Gott die schwören ließ, die haben versagen dürfen. Und im Neuen Bund schwört er, dass der Priester nach der Ordnung Melchisedeks kommt, dass das funktioniert. Wisst ihr, und das ist der Unterschied. Und aus dem Grund, weil es jetzt funktioniert, gilt die Ausrede der Schwäche nicht mehr. Ein Gläubiger darf nicht lügen, ein Gläubiger darf nicht schwören. Gott geht jetzt völlig anders vor. Und das muss man unterscheiden. Wenn man das nicht tut, dann kannst du alles auslegen. Wisst ihr, in die Bibel kannst du alles reinlesen. Du kannst aus der Bibel alles beweisen. Aber in dem Moment, wenn du dich an die Regeln Gottes hältst, kannst du nichts mehr beweisen als die Wahrheit. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man hier ganz, ganz korrekt ist. Jeremia 12, Vers 16. Es wird geschehen, wenn sie die Wege meines Volkes eifrig gelernt haben, so dass sie bei meinem Namen schwören, so wahr der Herr lebt. Und da steht das Tetragramm, JHWH, Yahweh, Jehova, man weiß ja nicht, wie es ausgesprochen würde. Und nicht mehr beim Baal schwören. Also er sagt hier ganz klar, im Alten Testament ist es in Ordnung, dass man beim Namen Gottes schwört, Gott will es sogar. Aber dann sagt er trotzdem, wenn das jemand tut, 3. Mose 5, Vers 4, oder wenn jemand, steht wörtlich eine Seele, leichtfertig mit seinen Lippen schwört, Gutes oder Böses tun zu wollen, irgendetwas von dem, was ein Mensch so leichtfertig schwören mag. Und es war ihm verborgen, er kennt es aber nun und hat sich in dieser Sache schuldig gemacht. Da muss er ein Schuldopfer bringen, dann muss er das Sündopfer bringen und dann muss er das Brandopfer bringen, muss Buße tun. Nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Gott schwört zu Recht. Alles, was Gott geschworen hat, ist unantastbar. Im Alten Testament durften die Heiligen schwören. Gott hat das sogar gewollt, aber sie durften nicht leichtfertig schwören. Der Schwur war etwas absolut heilig. Sie mussten genau überlegen, was sie tun. Haben sie hier versündigt, dann mussten sie wirklich nachhaltig Buße tun. Sie mussten das Schuldopfer, das Sündopfer und das Brandopfer bringen. Ist enorm. Sie mussten das volles Erlösungsopfer bringen, wenn sie hier versagt haben. Und er sagt ja auch in 3. Mose 19, Vers 12, das ist nochmal wichtig, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Du darfst schwören, aber nicht falsch. Und das ist auch das, was der Herr Jesus dann aufgreift. Er greift ja das auf in unserem Text und sagt, du sollst Gott letztlich nur richtig schwören, du sollst deine Schwüre halten. Das ist den Alter gesagt. Aber jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ich bin kein Alter und ihr seid auch keine Alte. Wir sind Neue. Wir gehören zum Neuen Bund, nicht zum Alten. Wisst ihr, jetzt müssen wir ganz schön aufpassen. Ich habe das auch mit Absicht jetzt gegenübergestellt, dass man mal den Unterschied sieht zwischen den Haushaltungen. Zum Beispiel unterm Gesetz war das in Ordnung, aber wir sind nicht unterm Gesetz. Ich kann jetzt nicht einfach hingehen und im Alten Testament mir Stelle hören und dann schwören. Wenn Gott sagt, du sollst nicht schwören, dann kann ja jemand kommen und sagen, naja, aber der Abraham hat ja auch schwören dürfen. Da muss ich sagen, Entschuldigung, alter Bund, du bist neuer Bund. Merkt ihr wieder? Wie bei unserem letzten Thema, alter Bund, neuer Bund. Man muss die Bibel ganz schön unterscheiden, sonst kriegt man echt das Problem. Ja, und ich sage es einmal so, wenn man jetzt wirklich ganz sachlich vorgeht, dann kommen wir jetzt langsam aber sicher Richtung Neues Testament. Und jetzt kommt die Frage erst. Was darf ich jetzt und was darf ich nicht? Zum Beispiel im 4. Mose 5, Vers 19 bis 21 ist eine der schrecklichsten Praktiken des Volkes Israel, das Gott ihnen geboten hat. Wenn da jemand den Verdacht hatte, dass Ehebruch vorlag, dann musste die Frau, die jetzt im Verdacht war, musste schwören und musste Fluchwasser trinken. Und Gott hat es so ernst genommen, dass die Frau entweder unbeschädigt blieb, wenn sie nämlich nichts getan hat, oder wenn sie tatsächlich etwas getan hat, dann ist etwas passiert. Dann ist genau das passiert, was der Fluch ausgesprochen hat. Aber wisst ihr, jetzt kommt ein Problem. Ich habe darüber nachgedacht. Es hat mich persönlich auch erschüttert. Wir sind dazu übergegangen, und das hat ganz sicher mit dem Humanismus zu tun, das hat auch mit der westlichen Erziehung, mit dem Allem zu tun, das hat auch mit der Definition von dem Wort Glauben zu tun. Wir sind dazu übergegangen, das Evangelium etwas Intellektuelles zu heißen. Wir glauben, das ist etwas Intellektuelles. Ich glaube es, ich glaube es. Die Bibel geht davon aus, dass das Evangelium und dass der Glaube ist eine Gabe, die wir haben, Geist des Glaubens, dass der Glaube etwas ganz anderes ist, dass der Glaube rechnet, dass Tatsachen, vor allem wo Gott geschworen hat, dass sie passieren. Wisst ihr? Und wir glauben ja gar nicht mehr das, was passiert. Bei dem Fluch, da haben die geglaubt, wenn die Frau Ehebruch begangen hat, das Fluchwasser trinkt, dann schwillt sie auf. Sie haben geglaubt, wenn sie schwört und hat das nicht getan, passiert da nichts. Die haben geglaubt, dass etwas passiert. Wisst ihr, ich möchte mal ein Beispiel zeigen. Jakobus 5, Salbung mit Öl. Jakobus 5 ist ein einfaches Zeugnis. Wenn das zweite Zeugnis des Gewissens da ist und das dritte Zeugnis derer, die beten sollen, haben auch das Zeugnis und es wird gebetet und man hält sich an die Regeln, dann garantiere ich jedem Mensch, dass er gesund wird. Jedem. Wenn aber Gott einem von den drei kein Zeugnis gibt, weil er nämlich den gar nicht heilen will oder diejenige, dann passiert auch nichts. Aber sobald du das, was Gott verheißen hat, glaubst und die Bedingungen erfüllst, dann passiert's. Wisst ihr, und das ist das, was wir verlernt haben. Und darum hat Gott nämlich geschworen. Er ist nicht wie wir. Wir glauben, wenn man was sagt, ja, Gott hat es ja gesagt, Gott hat es ja geschrieben. Aber ob das funktioniert, wer weiß. Wisst ihr? Und das ist die Stimme des Teufels, sollte Gott gesagt haben. Wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas schwört, dann ist es, das ist nicht einmal zu glauben, dann ist es Realität. Die Frage ist nur noch, ob ich darauf reagiere oder nicht. Und im Alten Testament wurde sogar ein privater Bericht geschworen. 1. Samuel 20, 17, verwunderlich. Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebt ihn wie seine eigene Seele. Er hat ihm ja geschworen, dass er ihn verschonen wird, wenn es hart auf hart geht. Wisst ihr, der Schwur ist in der Bibel ungeheuer wichtig und er ist das Ende des Widerspruchs. Und er war im Alten Testament ungeheuer wichtig und darum ist er auch mit Strafe versehen. Und Gott, wenn er geschworen hat, dann ist es amtlich 1000%ig. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Lehrpunkt der gesamten Bibel. Aber jetzt kommt eine ganz einfache Sache. Jetzt kommt da Jesus, der das Alte Testament auslegt und die Apostel, die ja das aufgeschrieben haben, was er ihnen gesagt hat, die machen was ganz Einfaches. Die sagen, ihr sollt gar nicht schwören. Das müsst ihr mal vorstellen. Ungeheure Ketten von einer Praxis, die gemacht wurde, die Gott selber tut, die das Alte Testament tut, löscht der Herr Jesus und die Apostel, doppeltes Zeugnis damit unantastbar, mit einem Wort aus. Wisst ihr, jetzt merkt man doch langsam, wie man Bibel anders lesen muss. Mir ist jetzt ganz wichtig bei dem Punkt, wie man Bibel liest. Da, wo Gott geschworen hat, ist amtlich. Aber das, was im Alten Testament Praxis war, ich sage ausdrücklich Praxis war, und im Neuen Testament nicht zur Apostellehre gehört, habe ich meine Fingerchen davon zu lassen. Da sind schon Menschen untergegangen, weil sie diese Unterscheidungen nicht sauber nachvollzogen haben und hier leichtfertig waren. Und dann, als der neue Tempel, oder hier der mittlere Tempel, so muss man sagen, gegründet wurde, in Nehemia 10, Vers 30, da schlossen sich ihren Brüdern den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eigentlich zu verpflichten, im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte, Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Oh, überlegt einmal, wenn Gott heute ein Eid von uns fordern würde, und Gott würde der Eid genauso behandeln. Wisst ihr, er hat im Alten Testament, darf ich es mal ganz hart sagen, der Schwachheit des Fleisches einen bestimmten Raum eingeräumt. Wisst ihr, sie haben hier geschworen bei Gott, sie haben hier geschworen wirklich, dass sie seine Gebote haltet. Wisst ihr, wenn er das von uns fordern würde, wir wären die ganze Zeit unter dem Gericht. Aus dem Grund will er gar nicht, dass wir schwören. Er will, dass wir im Geist wandeln, wir wollen nicht schwören. Wisst ihr, da ist er barmherzig, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten, darum lässt er uns nicht schwören. Versteht ihr? Das ist was ganz Einfaches. Er lässt uns nicht schwören, weil er Erbarmen hat. Hier war sie so schwach, die durftet's. Wisst ihr, wenn du das alles liest, dann kriegt doch die Bibel ein ganz anderes Verständnis. Dann verstehst du doch, der alte Bund hat ganz andere Regeln, ganz andere Gesetze. War aber von Gott her wunderbar vorgeschattet. Und im neuen Bund gilt der Eid aufs vollkommene Opfer, auf der Herr Jesus. Auf der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und damit hast du eine ganz andere Ebene. Wisst ihr, wenn man das sieht, dann kann man auch nicht sagen, ich bin auch schon vor Gericht gestanden, da hat einmal in Albstadt ein Fabrikant, wir haben immer das ein bisschen spöttisch mit folgendem Ausdruck betitelt, er hat seine Fabrik warm abgebrochen, so als er zerbrennt. Und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung, da hat sogar der große Staatsanwalt Bossi hat verteidigt. Jetzt kam ich als kleiner Bankangestellter und musste zu dieser Brutalo-Gerichtsverhandlung, da der große Bossi, da ging es ja um Kopf und Kragen auch bei dem Mann. Gell? Da ging es ja um mehrere Gefängnisstrafen, gell? Das war ja gefährlich. Gell? Und ich habe dann gewusst, du darfst nicht schwören vor Gericht. Ich habe gesagt, ich habe doch keine Chance. Wenn die jetzt von mir verlangen, dass ich schwöre, oder ein Bossi ist hier und der verlangt, der muss vereidigt werden, habe ich keine Chance. Wisst ihr, dann wäre ich eventuell in Beugehaft gekommen und alles Mögliche. Dann habe ich zu Gott geschrien. Und jetzt kommt wieder das, wenn du etwas tust, was der Wille Gottes ist, dann erhört er dich auch. Ich habe zu Gott geschrien. Wisst ihr, und ich bin da schon schlotternd in Knien da gestanden, gell? Und die haben dann angefangen, mich auszufragen. Die haben mich zum Beispiel ausgefragt, wie macht das eine Bank, wenn sie einen Kunde holt? Also die haben Sachen wissen wollen, da blieb mir die Luft weg. Und ich habe dann alles ehrlich erzählt und dann kam die Sekunde. Und dann sagt der Richter, sind Sie einig, meine Herren, dass wir auf die Vereidigung des Zeugen verzichten? Die haben genickt. Ihr könnt euch vorstellen, was bei mir passiert ist. Da sind Zentner von der Seele gefallen. Ich bin dann jubelnd im Auto heimgefahren. Wisst ihr, und es ist einfach so, Gott streitet dann auch für uns, wenn wir gehorsam sind. Jesaja 19, 18. Zu jener Zeit werden 5 ägyptische Städte die Sprache Kanaan ansprechen. 1000-jährige Reich nach der Erlösung. Und bei dem Herrn der Heerscharen schwören. Entschuldigung. Ist euch was aufgefallen? Im 1000-jährigen Reich schwört man wieder. Zur Zeit der Gemeinde schwört man nicht, aber im 1000-jährigen Reich schwört man wieder. Also ist 1000-jähriges Reich nicht Gemeindezeit. Wisst ihr, du brauchst keinen Dispensationalismus oder irgendetwas, du musst nur die Bibel genau lesen. Da siehst du ganz genau am Schwören, da ist wieder eine andere Heilszeit. Da hat Gott eine andere Ebene. Jetzt ist das Heil, die Vollzahl der Heide beieinander. Jetzt wendet er sich Israel zu. Und in dem Moment, wie er sich Israel zuwendet, die gehören nicht zum Erstling, wird wieder geschworen, und zwar von den Heidenstädten. Das ist interessant. Die sind sicher nicht erlöst. Oder was, da kann man streiten, ob sie erlöst sind. Na, vielleicht sind sie doch erlöst. Hosea 10,4, alttestamentlich erlöst. Wisst ihr, mir ist jetzt wichtig gewesen, nicht nur billig zu sagen, du darfst nicht schwören, sondern ich möchte es erklären, warum das so ist. Und hier haben wir dann Hintergründe, die sind einfach wichtig für uns, auch für die Praxis. Hosea 10,4, leere Worte reden, falsche Eide schwören, Bündnisse schließen, so dass das Gericht aufsprost, wie Giftkraut aus den Furchen des Ackers. Und das sieht man jetzt, wie Gott einen Schwur sieht. Die Bibel sagt, da wird das wirklich das Gericht aufsprossen und wird nicht mehr aufzuhalten sein, wie zum Beispiel Unkraut und Giftkraut nicht aufzuhalten ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sagt er halt, es gibt Leute, das steht im Zephania 1,5, brauchen wir jetzt nicht lesen, die schwören bei allem, was auch okkult ist, die schwören bloß beim Heer des Himmels. Und man muss aufpassen, wenn Schwüre geschehen. Und bei den Gläubigen musst du ganz besonders aufpassen. Du musst einfach sagen, ein Gläubiger schwört nicht, ein Ungläubiger schwört. Im Alten Bund haben sie geschworen, im tausendjährigen Reich werden sie schwören. Der Einzige, der schwört neutestamentlich, ist Gott. Und der schwört so, dass er amtlich ist. Und das ist der Unterschied. 3. Mose 5, 24. Hier haben wir alles diese Vorläufersituationen, die ungeheuer wichtig sind. Auch alles, worüber er einen falschen Eid geschworen hat, soll er noch seinem vollen Wert zurückerstatten. Da sieht man, wie Gott das ernst nimmt. Er nimmt ein Eid, auch im Alten Testament, so ernst, dass er praktisch das einfordert. Wisst ihr, dass mein Kunde untergegangen ist, das ist mir klar. Er ist ja laut 1. Timotheus 1, Vers 8 und 9 dem Gericht des mosaischen Gesetzes unterworfen. Und damit hat er keine Chance. Und damit hat ihn Gott gerichtet und er hat diesen Meineid bei ihm eingefordert. Die Folge war, weil er sich bekehrt hat, nicht erlöst war, dass er unterging. Wisst ihr, dann hast du 2. Samuel 21,2 und da ist ja das so krass, das muss man einfach sehen, um zu zeigen, wie Gott es ernst nimmt. Die haben ja die Gibeoniter geschworen, dass sie nicht umbringen. Und hier haben sie sich versündigt und jetzt sagt er hier, als David das Angesicht des Herrn suchte, bei den Gibeoniter, das ist nicht in Ordnung gebracht worden. In Vers 2 heißt es, Israel hatte ihnen geschworen. Also wenn du die alt hast, das noch, den ihnen Gott geschworen hat, auch danach ein paar Generationen oder, es waren nicht ein paar, aber auf jeden Fall Zeit danach, dann ist es so, dass du ins Gericht läufst. Also man sieht einfach, wie Gott das ernst nimmt und wie er hier mit einer Heiligkeit auch einen Ernst behandelt, trotz der Schwachheit der alttestamentlichen Menschen, weil er selber schwört und weil er selber am Schwur so ungeheure Bedeutung gibt. Galender sagt er, Psalm 15, 4. Wer etwas zu seinem Schaden geschworen hat und es doch hält. Also er geht davon aus, dass man einen Schwur genauso heilig sieht und genauso ernst sieht, wie er es sieht. Aber wisst ihr, warum rede ich jetzt auf dem rum? Ich sage es einmal vorsichtig. Wenn Gott so radikal im Alten Testament einen Schwur eingefordert hat und so radikal drauf den Finger gelegt hat und es umgesetzt hat, koste es, was es wolle, was glaubt ihr denn, was Gott tut, wenn er selber bei sich, bei seiner Heiligkeit schwört? Wenn er schwört, wird er das missachten. Wisst ihr, das ist mir ganz wichtig, dass wir da in Gottesfurcht und Ehrfurcht uns vor Gott beugen. Und was er geschworen hat, da darf man nicht einmal drüber nachdenken im Sinne von, ob das so eintrifft oder nicht. Das ist amtlich. Das ist tausendprozentig. Weil Gott zeigt auch, wie er einen Schwur ernst nimmt. Und sag mal, du bist ja jetzt in den Evangelien, bist noch im Alten Testament. Das ist auch klar. Lukas 1, 73, wo die Erlösung Jesu dargestellt wird, sagt er, als Erinnerung an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Dann sagt er, die Erlösung, er sagt es jetzt voraus prophetisch, werdet erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienen ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Wisst ihr, uns Negativbeispiel vom Fluch und vom Schwur, das ist Matthäus 26, 74. Auch noch Altes Testament, möchte ich betonen. Das hätte ein Petrus nie mehr getan nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Matthäus 26, 74. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Müsst ihr euch vorstellen. Jetzt müsst ihr einfach in die Dimension Gottes hineingehen. Und Petrus verflucht sich selber und schwört, dass er der Herr Jesus nicht kennt. Matthäus 26, 74. Das ist ein Drama. Wisst ihr, er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und dann kräht natürlich der Hahn, weil der Herr Jesus ihm ja prophezeit hat. Und ich denke, dann ist auch klar, warum er bitterlich weint. Er hat nicht nur geweint, weil er der Herr Jesus verraten hat, sondern vielleicht ist ihm bewusst worden, er hat geschworen sogar. Er hat geschworen, hat sich verflucht. Das musst du dir mal vorstellen, die Dimension. Jetzt kommen Hebräer 7, 21. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und 22 erklärt es dann, insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal hingeht, unser ganzes Thema habt ihr in Matthäus 23 nochmal in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern. In Daniel 12, 7, da habt ihr es nochmal zur Zeit Jesu. Und ihr habt vor allem Jakobus 5, 12, da haben wir jetzt die Lehre der Apostel, also der Apostelbriefe, Lehrbriefe für die Gemeinde. Und jetzt sagt er hier ganz einfach, vor allem aber meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Wisst ihr, er sagt klipp und klar, du darfst nicht schwören, du wirst unter das Gericht fallen. Und in unserem Text, Matthäus 5, sagt der Herr Jesus genau das Gleiche. Es heißt, hier hast du jetzt das Doppelzeugnis, das ist jetzt amtlich, da ist nichts zu deuten. Es sei eure Rede, Ja, Ja, Nein, Nein. Was darüber ist, ist vom Bösen. Das heißt zu Deutsch, ich darf nie anders reagieren, und ich brauche nie meine Wahrheit bestätigen mit Schwüren, mit Formeln. Du brauchst auch deine Geliebte als Mann nicht schwören, dass du sie ewig liebst. Das ist sowieso gelogen meistens. Wobei es auch Ausnahmen gibt. Versteht ihr? Ich möchte das ja nicht negativ. Aber wisst ihr, diese Schwörerei, man muss einfach sehr, man muss hier geistlich bleiben. Und wenn ein Gläubiger Ja sagt, dann ist es Ja. Aber wenn er Nein sagt, dann ist es Nein. Versteht ihr? Gott will, dass wir so im Geiste wandeln. Das sagt der Herr Jesus. Drum sagt er Ja, Ja, Nein, Nein. Und drum sagt hier praktisch der Jakobus genau das Gleiche. Wenn du tatsächlich Gott dienst und im Geiste wandelst, dann bist du so zuverlässig wie ein Schwur. Ist euch das klar? Wenn ein Gläubiger richtig wandelt, ist sein Wort so zuverlässig wie ein Schwur. Vielleicht versteht ihr jetzt auch, dass ich vollständig erschüttert bin, wenn ich Gläubiger beim Lüger erwische. Da sagt man, oh, rede doch nicht so negativ von anderen. Und ich sage, Entschuldigung, ich sage nur das, was ich sehe, höre, denke, erlebe. Und ich verleumde ja niemanden, sondern das ist einfach so. Wisst ihr, das ist das Problem. Es gibt keinen Grund für einen Gläubiger, gar keinen, seine Rede durch einen Schwur oder durch Ähnliches zu bestätigen, weil das, was er sagt, das ist die Wahrheit. Warum ist das die Wahrheit? Ganz einfach. Wir sind Kinder Gottes durch den Jesus. Er ist unser Herr. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die totale Wahrheit. Die Bibel sagt, das Wort Gottes, Johannes 17, 17, B-Teil, ist die Wahrheit. Und Johannes 16, Vers 13 sagt, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Also wenn ich mich mit dem Herrn Jesus, also wenn ich mit ihm in Ordnung bin, beschäftige mich mit dem Wort Gottes und wandle im Geist, dann ist ausgeschlossen, dass ich lüge. Und wenn man sagt, ein Gläubiger kann auch lügen, wir sind alle Lügner, haben eine Lügenatur. Es kommt vor, wenn wir im Fleisch sind, aber man darf die Leute nicht ein Alibi geben und sagen, ja, kannst du ja mal lügen, ist ja nicht so schlimm. Hat ein Mann, ein sehr weiser Mann aus der Welt, hat es ganz einfach formuliert. Er hat gesagt, Lüge ist wie eine Schlachtung. Eine Notlüge und eine Notschlachtung ist gleich. Wenn du ein Tier schlachtest, ist es tot. Ob es eine Notschlachtung ist oder eine normale Schlachtung, sagt genauso ist es mit der Lüge. Ob es eine Notlüge ist oder eine Lüge, ist gelogen, ist Sünde. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Gott erwartet, dass wir so im Geist wandeln und was hier rauskommt, dass das sauber ist. Versteht ihr? Aber jetzt müsst ihr eigentlich auch im Geiste wandeln. Wisst ihr, wenn ich höre, was die Gläubiger manchmal rauslassen aus ihrem Mund, dann wird es mir schwindelig. Ich habe schon das gesehen, wie sie bewusst hier zum Beispiel, man kann dich auch was fragen, mit der Absicht, dass du in Not kommst. Kennt ihr das? Wo dir jemand eine Frage stellt, wo er genau weiß, jetzt komme ich in Not. Wenn er die Wahrheit sagt, gibt es Ärger. Wenn er lügt, gibt es auch Ärger. Wisst ihr, und drum, passt auf, nicht nur, was ihr sagt, sondern passt auf, ja, ja, nein, nein, was ihr von anderen verlangt. Wisst ihr, zu mir kam mal jemand aus der Pfingstbewegung und hat gesagt, glaubst du, dass die Weissagungen meiner Mutter echt sind? Entschuldigung, ich habe sie für falsch gehalten. Wisst ihr, manchmal soll man ja die Wahrheit unverblümt sagen. Man muss aufpassen. Wisst ihr, manchmal wirst du Dinge gefragt, da musst du ganz einfach dir eiskalt überlegen, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann kriege ich ein Problem. Dann löse ich eventuell eine Bombe aus für Dritte, wo ich nicht einmal mehr überhaupt was machen kann. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Der Jesus sagt, im Gegensatz zum Schwören, musst du nur ja, ja, nein, nein sagen. Und das, was du sagst, muss 100% richtig sein. Wenn dann dir jemand so eine Frage stellt in der Praxis, dann sagst du ihm einfach, ich will dir nicht antworten. Ich kann dir nicht antworten, ich will nicht. Ich habe Gründe persönliche, warum ich dir keine Antwort gebe. Aber wenn wir dann was sagen, dann muss es ja sein im Sinne von absolute Wahrheit und nein im Sinn von absoluter Wahrheit. Aber wir brauchen nicht alles sagen. Wenn von mir jemand was will, was ich nicht sagen will, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich will es nicht sagen. Wenn der dann weitermacht, so sind ja die Leute, ja, warum willst du es nicht sagen? Sag ich, das will ich dir auch nicht sagen. Ja, hast du einen Grund? Nur sag ich, auch das will ich dir nicht sagen. Ja, aber dann stimmt doch das bei dir was nicht. Auch das geht dich nichts an. Wisst ihr, der Mensch ist ja frech und penetrant, hat keinen Anstand. Entschuldigung, wie soll man so sagen, der Endzeitmensch sowieso nicht. Und jetzt kommen wir, die Heiligen. Jetzt muss ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Wir wandeln auf dem Niveau Jesu. Wir wandeln im Geist. Wir wandeln in der Wahrheit. Wir brauchen keinen Schwur. Wenn wir eine Wahrheit bestätigen wollen, sagen, Gott hat geschworen, zum Beispiel, dass die Erlösung vollständig wirkt, also wirkt sie. Wo ich gar nicht bestätige, braucht er keine großen Worte machen. Es ist so. Wenn wir aber reden, dann muss einfach die Wahrheit sein. Wenn ich die Wahrheit nicht sagen kann, dann sage ich gar nichts. Man muss ja nicht machen, wie der Flattig das gemacht hat. Das finde ich auch extrem. Der hat, weil er das gewusst hat und weil er nicht sündigen wollte, hat er sich einen unsinnigen Satz angewöhnt. Der hat bei jedem Satz, den er gesprochen hat, hat er ein Vorwort gesagt. Also wenn ich den gefragt habe, wie viel Uhr ist es, hat er den Satz gesagt, wenn du ihm gesagt hast, hast du heute Morgen gebetet, hat er den Satz gesagt. Also egal, was du ihn gefragt hast, hat er den Satz gesagt. Der hat immer gesagt, da habe ich doch jetzt und. Und solange er das gesagt hat, hat er überlegt, was er sagen will. Das brauchen wir nicht. Wenn wir im Geiste wandeln, dann können wir die Wahrheit sagen. Wisst ihr, jetzt versteht ihr auch, was der Herr Jesus hier meint. Ich lese jetzt unseren Text nochmal, von dem Hintergrund, was wir studiert haben. Er sagt hier, 33, wiederum habt ihr gehört, wir haben es gelesen, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst dem Herrn aber deine Schwüre halten. Also, ich soll schwören, aber ich soll richtig schwören. Im Alten Testament ist der Schwur vollkommen in Ordnung. Ich aber sage euch, jetzt kommt die Lehre für die Gemeinde, die der Jakobus bestätigt hat, dass er überhaupt nicht schwören soll. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, sie ist des großen Königs Stadt. Dann sagt der Jesus ganz klar, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was drüber rausgeht, ist vom Bösen. Jetzt kommt das Problem. Jetzt habe ich einen Job, wo ich so Verpflichtungserklärung oder so was machen muss, unterschreiben muss. Ist euch aufgefallen, was da steht? Da steht nicht euer Schriftstück, sei ja, ja, nein, nein, sondern eure Rede. Es gibt Grenzfälle, die ich vor Gott bewegen muss. Aber ich darf nicht schwören. Versteht ihr? Ich darf nicht formell schwören. Ich muss auch vor Gericht sagen, ich kann nicht. Ich bin ein Gläubiger, hatte die Täufer in ihre Satzung drin, dass man nicht schwören darf. Ich muss sagen, ich kann nicht schwören. Wenn es dann Umwege gibt, können wir nur diskutieren, das ist noch was anderes. Aber ein Schwur selber kann ein Gläubiger nicht abgeben. Das ist einfach Fakt. Man kann dann mit den Leuten reden und sagen, bist du auch zufrieden, wenn ich dir eine Erklärung unterschreibe, so und so und so, aber ich schwöre nicht. Wisst ihr, ich hätte vor Gericht, ich hätte das Gefängnis müssen. Also ich sag's mal hart, ich hätte den Beugehaft müssen. Ich hätte einfach mich weigern, es war mir klar, ich muss mich weigern, ich werde nicht formell schwören, weil die Bibel es verbietet. Sie sagt's in der Lehre Jesu und in der Lehre der Apostel und damit ist amtlich. Kein Schwur bei Gläubigen. Wisst ihr? Und unsere Rede soll sein, ja, ja, nein, nein. Und da muss ich drauf verlassen können. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du bist die Wahrheit und wir sind von dieser Sünde- und Lügennatur geprägt. Was für eine Herrlichkeit, dass der Vater im Himmel geschworen hat, dass du der Priester nach der Weise Melchisedeks bist. Das heißt, er hat geschworen, dass dein kostbares und teures Blut vollständig wirkt. Er hat geschworen, dass dein gebrochener Leib, dein vollkommenes Opfer, vollständig wirken wird. Wir können uns in kindlichem Glauben auf diese gewaltige Tatsache stellen. Wenn wir sehen, wie in der Vorläufersituation bei dem auserwählten Volk, wo noch Schatten war, noch nicht die Wirklichkeit sogar geschworen werden durfte. Und wenn ich die Schwachheit sehe eines Mose, eines Abraham, aller dieser Leute, dann ist es doch eine Herrlichkeit, dass mit der Ausgießung vom Heiligen Geist wir die Möglichkeit haben, wirklich in dir zu bleiben, in der Wahrheit zu wandeln, nicht mit unserem Mund zu lügen, sondern dass wir wirklich wahrhaftig sind und dass wir auch keinen Schwur mehr brauchen. Und wenn wir deine Wahrheit bezeugen, dass wir darauf verweisen können, dass der Vater im Himmel geschworen hat, und das ist amtlich und total. Gib uns einfach Gnade, das zu verinnerlichen und zu verstehen und auch entsprechend im Alltag zu handeln. Amen.